Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, das bestimmende Thema an den Märkten derzeit ist die Bankenkrise. Amerikanische Regionalbanken wie die Silicon Valley Bank oder die Signature Bank sind pleite gegangen. Die Schweizer Großbank Credit Suisse konnte nur durch eine Notfusion mit der UBS gerettet werden. Wir wollen deswegen heute darüber sprechen, was die Ursache für die jüngste Krise war und ob die Rettungsmaßnahmen ausreichen, um sie zu lösen. Und dafür habe ich mir heute wieder Verstärkung ins Studio geholt. Sie hat selbst eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht, ist Aufsichtsrätin der Volkswagen Bank und im Hauptberuf Professorin für Bank- und Finanzwirtschaft an der Universität Rostock. Herzlich willkommen, Susanne Hohmölle.
Hallo, Herr Buschmann.
Herr Frau Hohmölle, ich habe es in der Anmoderation schon angerissen. Mehrere amerikanische Regionalbanken sind pleite. In Europa kippt mit der Credit Suisse eine systemrelevante Großbank binnen Tagen eigentlich um. Hätten Sie das für möglich gehalten, dass das nach der Finanzkrise 2008 nochmal so schnell gehen kann?
Ja, also ich glaube, dass Bankkrisen per se nicht ausgeschlossen sind. Also Banken sind wirtschaftlich handelnde Unternehmen. Unternehmen können Fehlentscheidungen treffen und in Schwierigkeiten geraten. Und dass wir sozusagen eine Bankkrise mit ganz speziellen Ursachen erlebt haben, führt eben nicht dazu, dass wir nicht andere Bankkrise mit anderen Ursachen erleben werden oder eben auch jetzt wieder erlebt haben.
Dann lassen Sie uns doch vielleicht mal einsteigen in die beiden Problemfelder, die sich da so aufgetan haben. Es ging ja los in den USA mit den Turbulenzen rund um die Silicon Valley Bank. Da können Sie vielleicht einmal erklären, was da das dahinterliegende Problem eigentlich war.
Also bei diesen Banken, die da in den USA jetzt in der Krise sind oder schon insolvent sind, handelt sich um sehr spezielle Banken, sind Regionalbanken, die, und das muss man ganz klar sagen, deutlich weniger reguliert werden als die international großen Banken, die man sonst so aus den USA kennt. Und sie haben sehr spezielle Geschäftsmodelle. Also die Silicon Valley Bank war eine Bank, die im Bereich der Start-up-Finanzierung tätig war. Das heißt, sie hat Gelder, die Startups bei Investoren eingesammelt hat, als Einlagen eingesammelt und hat diese sehr langfristig und eigentlich auch sehr sicher angelegt, nämlich in Staatsanleihen. Und damit ein sehr hohes Maß an Fristentransformationen betrieben. Und wie jetzt die Zinsen hochgingen.
Da müssen wir kurz einmal einsteigen. Ja. Also die Ausgangsposition ist sozusagen, ich habe ein Startup im Silicon Valley, das nimmt Geld ein von einem Investor für die langfristige Finanzierung und parkt dieses Cash bei der Silicon Valley Bank als Einlage. So, und jetzt macht die Silicon Valley Bank damit Folgendes, sie kauft Anleihen, richtig?
Sie kauft Anleihen, richtig. Also es ist nicht das Problem, dass sie jetzt irgendwelche riskanten Kredite vergeben hat, sondern sie hat Anleihen gekauft und die waren ja bis vor kurzem relativ niedrig verzinslich. Denn bis vor 9 Monaten oder vor einem Jahr hat man ja ein ganz anderes Zinsniveau. Und sie hat also diese Gelder relativ langfristig in Staatsanleihen gepackt, damit vermeintlich sicher vor Ausfallrisiken, ja, aber natürlich nicht sicher vor Zinsänderungsrisiken. Dadurch, dass jetzt die Zinsen so gestiegen sind, die Marktzinsen, ist natürlich der Wert dieser Anleihen wieder runtergegangen. Das ist zunächst einmal überhaupt kein Problem, solange ich diese Anleihe bis zum Ende halten will, weil am Ende bekomme ich 100% zurück. Weil wir wissen ja, wir sind relativ sicher. Aber jetzt kommt ein zweites Problem dazu, dass durch den Zinsanstieg, diese Start-ups Probleme hatten, anderweitig Kapital zu bekommen. Zum einen durch den Zinsanstieg, dass also Kredite teurer wurden und es schwieriger war, anderweitig Fremdkapital zu bekommen.
Also mussten sie an ihre Guthaben ran.
Genau, sie mussten ihre Einlagen abziehen und das in einem relativ hohen Maß, sodass die Bank gezwungen war, diese Staatsanleihen, die im Wert gefallen sind, zu verkaufen und die bis dato nur vorhandenen Buchverluste tatsächlich zu realisieren.
Vielleicht können Sie noch einmal den Mechanismus erklären, wieso Anleihen im Wert eigentlich fallen, wenn die Zinsen steigen und gerade langlaufende.
Ja, wenn Sie die Wahl haben zwischen einer Staatsanleihe, die 1% bringt und einer Staatsanleihe, die Sie jetzt kaufen können, die vielleicht 3% bringt, dann wählen Sie natürlich die mit den 3%, was dazu führt, dass die Nachfrage nach den 0%ern runtergeht und wenn die Nachfrage runtergeht, geht auch der Preis runter. und dementsprechend der Wert dieser niedrigverzinslichen Staatsanleihen fällt.
Okay, das ist also der zugrunde liegende Mechanismus. Ich habe als Silicon Valley Bank die Einlagen meiner Kunden in auch vor allem langfristige Staatsanleihen gepackt, die aufgrund der steigenden Zinsen im Wert verloren haben. Und sobald ich die dann verkaufen musste, weil die Kunden Einlagen abgezogen haben, habe ich Verluste realisiert.
Richtig. Und wenn ich dann nicht hinreichend viel Eigenkapital mehr habe, kann ich diese Verluste nicht mehr tragen.
Es ist aber ja auch so, dass sozusagen, also man hat ja, glaube ich, kurz vor dem Zusammenbruch noch versucht, Eigenkapital einzuwerben. Und das war dann so der letzte Wink an die Kunden. Hallo, wir haben Probleme, oder?
Ja, genau. Also da diese Maßnahmen, diese sozusagen sich Liquidität zu beschaffen, anderweitig, die publik zu machen, führt noch wieder dazu, dass noch mehr Einlagen abgezogen werden mussten. Und man muss hier sagen, es sind ganz spezielle Einlagen. Also diese Bank hat eine sehr, eben dadurch, dass ja Startups, also Unternehmen, da große Gelder parken, hat sie also sehr konzentrierte Einlagen von relativ wenig Unternehmen. Das ist eine ganz andere Struktur, als wenn wir es mit einer deutschen Sparkasse vergleichen, die ganz viele Einleger hat, ganz viele Privateinleger mit relativ kleinen Beträgen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
Also das bedeutet also, es müssen nur relativ wenige Kunden auf die Idee kommen, Geld abzuziehen, damit diese Bank in Schwierigkeiten gerät. Während bei einer Bank, die viele Privatkunden mit relativ kleinen Guthaben hat, man schon sehr viele braucht, die da signifikante Summen abziehen.
Genau. Also die Passivseite der Bilanz dieser Einlagen war nicht hinreichend diversifiziert. Das muss man einfach sagen. Also die Refinanzierung dieser Bank war sehr konzentriert. Da haben sie Konzentrationsrisiken drin.
Und ist das ein Problem der Aufsicht oder ist das das Bankrisikomanagement? Wer hat da versagt?
Die Bank wird immer von der Bankleitung, also vom Management geführt. Das ist natürlich ein Versagen des Managements. Klar, dass dieses Risiko nicht hinreichend gemanagt wurde, dieses Liquiditätsrisiko. Aber es ist auch ein Versagen der Aufsicht und das ist nämlich, darum habe ich vorhin betont, dass das Regionalbanken sind. Die werden nämlich nicht so stark reguliert wie die großen US-Banken oder eben auch hier andere Banken in Europa, dass nämlich bestimmte Liquiditätsvorschriften für diese Banken nicht gelten. Also die nämlich ganz genau sagen, okay, um ein jederzeit zahlungsfähig zu sein, wenn Einlagen abgezogen werden, musst du so und so viel auch liquide Finanzmittel halten. Da gibt es spezielle Vorschriften und die gelten dort nicht.
Jetzt haben wir einmal über die Silicon Valley Bank gesprochen. Ich glaube, die Signature Bank ist ein ähnlicher Fall. Aber wenig später, nachdem diese Banken dann geschlossen wurden, ist das ganze Problem, die Krise, ja auch nach Europa gekommen. Und mit der Credit Suisse hat es eine systemrelevante Großbank getroffen, die ja eigentlich die Probleme, die jetzt in den USA waren, in dem Maße gar nicht hatte. Wieso ist das denn übergesprungen oder gibt es da überhaupt keinen kausalen Zusammenhang?
Es sind zwei verschiedene Ursachen schon. Also es ist Zeit, also ob es wirklich, also ich bezweifle, ob es einen kausalen Zusammenhang wirklich gibt. Es ist vielleicht dadurch, dass es Unsicherheit im Markt gibt und dass der Markt sensibler reagiert auf negative Nachrichten. Aber die Credit Suisse ist ein anderer Fall. Es ist ja eine systemrelevante Bank, gehört zu den 30 großen weltweit für systemrelevant erklärten Banken. Und hier haben wir den Fall, dass wir eine Bank haben, die schon ein jahrelanges Missmanagement betreibt. Also die sind ja nicht erst seit gestern in den Schlagzeilen, sondern schon länger. Sie haben wohl, so wie man liest, durchaus auch falsche Führungskräfte gehabt oder Menschen, die vielleicht nicht an der richtigen Position saßen. Es gab Fehler im Risikomanagement, es gab Compliance-Fehler, wenn man sowas liest wie Geldwäsche für bestimmte Verbrecherbanden und Bespitzelung von Führungskräften, also eine ganze Reihe von Negativschlagzeilen.
Bunter Strauß von Problemen.
Genau, genau. Und letztlich auch strategische Fehler. Man hat wohl sehr lange an der an dem Investmentbanking-Bereich festgehalten, wo man sehr riskante Geschäfte mit hohen Verlusten auch teilweise gemacht hat. Und also sozusagen die strategische Neuorientierung hat sehr lange gedauert. Und im Herbst letzten Jahres war die Credit Suisse also auch schon sehr negativ in den Schlagzeilen. Und hat also über die Jahre Verluste angehäuft. Und wenn dann noch so Schlagzeilen dazukommen, dass die Boni vor die Vorstandsmitglieder aber trotzdem ausgezahlt werden, dann sind das eben alles negative Signale, die schon über die ganze Zeit an den Markt gehen.
Ja, Sie haben das, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Die Credit Suisse ist seit Ewigkeiten gefühlt negativ in den Schlagzeilen. Und wenn man sich den Aktienkurs seit der Finanzkrise anguckt, dann spiegelt sich das ja auch am Markt wieder. Das ist das eine. Aber was braucht es denn, damit aus dieser Dauerkrise jetzt tatsächlich dieses Umfallen wird, das es letztendlich geworden ist?
Naja, das grundsätzliche Problem ist ja, dass so ein Bankensystem oder eine Bank sehr vertrauensanfällig ist. Und wenn also Einlagen abgezogen werden, also Kapitalgeber eben nicht mehr bereit sind, ihr Kapital dieser Bank zu überlassen, dann führt das zu großen Schwierigkeiten, ne? Und also da haben sich, glaube ich, also soweit alles, was man so drüber liest, ganz viele Faktoren also zusammengefügt und kumuliert, die letztlich dazu führten, dass sowohl der Aktienkurs massiv gefallen sind, die CDS-Spreads gestiegen sind, das heißt also die Versicherungen gegen Bonitätsrisiken der Credit Suisse sind gestiegen und eben auch, dass die Leute nicht mehr bereit sind, eben ihr Kapital als bei der Bank anzulegen.
Nicht besonders hilfreich war ja wahrscheinlich bei der Credit Suisse auch, dass der saudische Großaktionär, glaube ich, Bloomberg ein Interview gegeben hat, wo er gesagt hat, dass er kein zusätzliches Kapital bereitstellen möchte. Da hat der Aktienkurs, glaube ich, sehr negativ darauf reagiert. Und dann geht es im Zweifel, wenn das Vertrauen einmal weg ist, sehr schnell.
Und wenn, ich glaube auch, dass ich habe es jetzt nicht verfolgt, aber was man gelesen hat, dass in den sozialen Märkten dann auch sehr negative Meldungen kam und das geht natürlich auch viral, also verbreitet sich sehr schnell.
Aber Banken können natürlich auf der anderen Seite auch lange Phasen negativer Nachrichten überstehen, ohne dass es dann letztendlich kippt. Es hat mich ein bisschen an die Deutsche Bank erinnert, so die grundlegenden Probleme, die es bei der Credit Suisse gab.
Ja.
Gut, jetzt haben wir einmal über die Krise gesprochen, was die Ursachen sind und die dahinterliegenden Probleme. Und ich möchte einmal einen kurzen Break machen, indem wir unsere Schnellfragerunde machen und Sie da ein bisschen näher kennenlernen und ich Ihnen kurze Sätze gebe, die Sie bitte kurz auch vervollständigen. Und zwar ist es ja so, dass Sie Ihre Bankausbildung gemacht haben, Ende der 80er Jahre bei der Deutschen Bank. Was würden Sie sagen, ist heute noch genauso wie damals im Bankwesen?
Wenig.
Irgendwas?
Also da fällt mir so spontan nicht wirklich ganz, ganz wenig ein. Also ich glaube, ich könnte da heute so nicht einfach arbeiten.
Und was ist die signifikanteste Veränderung?
Die Digitalisierung.
Ein konkretes Beispiel?
Naja, sowas wie Online-Banking, also der Rückbau der Filialen, die Bedeutung der Filialen, der Zweigstellen, dieser Kundenkontakt, der deutlich anders läuft, also und das Ausmaß an Regulierung, das damals ist explodiert.
Okay, und das größte Risiko für den Bankensektor derzeit ist?
Dass das Vertrauen nicht wiederhergestellt wird.
In 10 Jahren werden wir mal auf den März 2023 zurückblicken und
sagen, das war eine weitere Krise.
Okay. Und wie würden Sie Ihre eigene Anlagestrategie, Geldanlagestrategie beschreiben?
Breit streuen.
Okay. Gut, dann einmal vielen Dank, dass Sie meine Schnellfragen beantwortet haben. Jetzt habe ich ja schon gesagt, wir haben einmal gesprochen über die Krisen und die verschiedenen Ursachen. Da wurde ja auch sehr schnell drauf reagiert von den Regierungen, von den Notenbanken. Man hat die Credit Suisse mit der UBS zwangsfusioniert, mehr oder weniger übers Wochenende. Bei den amerikanischen Banken wurden die Einlagen garantiert der Kunden. War die Reaktion grosso modo richtig oder würden Sie sagen, da ist einiges schiefgelaufen?
Also was wirklich wichtig war und was man, glaube ich, auch aus der alten Finanzkrise gelernt, also der Finanzkrise 2008 gelernt hat, ist, dass es wichtig ist, schnell einzugreifen. Und das hat man getan und dass es notwendig ist. Und das sieht man jetzt auch in den USA, die ja immer noch dabei sind, weil die First Republic ja die nächste Bank ist, die so auf der Kippe, nicht die nächste Regionalbank ist, die auf der Kippe steht, dass man wirklich alles daran setzt, um das Vertrauen wiederherzustellen, also die Wetten gegen diese Bank zu begrenzen und eben auch das Vertrauen herzustellen, um die Einlagenabzug zu begrenzen, um das zu verhindern. Und das ist natürlich eine Maßnahme. Und das kann letztlich eben nur die Politik oder eben mit ihrer staatlichen Macht und Kraft dahinter.
Okay, also Sie sagen, schnelles Eingreifen ist auf jeden Fall die Hauptsache und das war richtig und wichtig. In den Details gibt es aber ja natürlich ein paar, ja sagen wir mal, kritische Punkte. Bei der Credit Suisse war es ja zum Beispiel so, dass die Tier-1-Anleihen gestrichen wurden. Vielleicht können Sie einmal erklären, was das überhaupt ist. Und ich frage Sie dann, warum das vielleicht problematisch ist, dass man sie wertlos hat verfallen lassen.
Ja, Tier-1-Anleihen sind Anleihen, die eine bestimmte Konstruktion haben. Und dieses Tier 1 bezieht sich auf eine bestimmte Form von Eigenkapital. Also das Schöne an diesen Anleihen ist, dass eine Bank das regulatorisch als Eigenkapital anrechnen kann. Die sind geschaffen worden nach der letzten Finanzkrise. Und laufen wie voll, das ist im Grunde genommen eine Anleihe und ich als jemand, der diese Anleihe kauft, bekomme dafür relativ viele Zinsen, weil sie natürlich ein Risiko in sich haben. Und das Risiko ist das, dass zwangsgewandelt werden. Also es ist eigentlich eine Wandelanleihe, es ist auch als CoCo-Bond, Contingent Convertibles bekannt. Und zwar unter bestimmten Bedingungen. Und zwar unter den Bedingungen, wenn es der Bank schlecht geht. Also ich kaufe eine Anleihe und weiß, unter bestimmten Bedingungen wird diese Anleihe entweder in Eigenkapital umgewandelt, und zwar umgewandelt, wenn es der Bank schlecht geht. Also ich bin ein Aktionär einer schlechten Bank. Oder sie werden ganz abgeschrieben, das heißt, ich bekomme mein Geld nicht wieder. Und das ist der Fall bei den AT1-Anleihen jetzt der Credit Suisse.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel? Das ist die richtige Entscheidung. Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, die Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Okay, Kritiker wenden jetzt ein, diese Anleihegläubiger oder Gläubiger dieser Mischform von Kapital sind damit quasi ihren gesamten Einsatz los, wohingegen ja die Aktionäre ja zumindest noch, ich glaube, 76 Rappen pro Aktie bekommen haben im Zuge der Fusion. Und da hat man ja sozusagen, es gilt ja im Kapitalismus sozusagen die Regel, dass der Aktionär als erstes dran ist, wenn es irgendwie schlecht aussieht und der Anleihegläubiger erst danach geschoren wird. Und dass man dieses Prinzip außer Kraft gesetzt hat, ist ja, finden Sie das nicht problematisch?
Ist in gewisser Weise problematisch, aber es steht genauso in den Anleihebedingungen drin. Also es hat heute ja auch nochmal die die Schweizerische Bankenaufsicht betont, dass es tatsächlich so ist, dass sie so handeln müssen und auch handeln dürfen so. Also es steht tatsächlich drin, dass sie wertlos werden. Also und denke ich mir jetzt mal einfach wirklich eingetreten, dieser Fall, dieser Anleihen, und man bekommt nichts mehr. Es ist aber natürlich durchaus kritisch zu sehen, weil was wäre denn in dem anderen Fall, dass ich jetzt wenigstens Eigentümer geworden wäre? Denn dann hätte man gesagt, okay, dann bin ich vielleicht gleichgestellt zu den anderen Aktionären und hätte noch ein bisschen was bekommen. Wäre möglicherweise fairer gewesen von der grundsätzlichen Idee. Und die Europäische Bankenaufsicht hat ja auch gesagt, ja, eigentlich kommt Eigenkapital vor, also das bilanzielle Eigenkapital kommt vor diesen Darlehen, aber die Anleihebedingungen sind tatsächlich so.
Die geben das her und deswegen konnte man das auch so machen.
Ja.
Jetzt wird natürlich gesagt, okay, die sind ausgefallen und dadurch sehen Investoren auf einmal, aha, guck mal, da ist ja ein Risiko und deswegen verteuern sich auch diese Art der Finanzierung für alle anderen Banken. Ist das ein Problem für den Sektor?
Das ist kein großes Problem, weil der Umfang dieser Anleihen relativ begrenzt ist. Also es gibt nicht so viele Banken, und die darauf angewiesen sind.
Okay, von da droht also kein weiteres Ungemach.
Ja, aber vielleicht darf ich noch was zu Credit Suisse sagen, weil ich habe ja nur was zu den USA gesagt.
Ja, dürfen Sie, natürlich.
Weil also bei der Credit Suisse sehe ich das ein bisschen anders mit der Regulierung. Also ich finde, da hat die Bankenaufsicht sehr spät reagiert. Also gerade wenn man so diese Historie sich anschaut. Und wir haben natürlich jetzt ein Problem. Wir haben statt zwei großen Banken eine sehr große Bank in der Schweiz. Also wir haben das Problem dieser Systemrelevanz und wir haben dieses Problem des too big to fail. Also große Banken können wir nicht insolvent gehen lassen.
Genau.
Oder eben too connected to fail. Sie sind zu stark vernetzt, also können wir sie auch nicht verlassen. Das haben wir jetzt immer noch. Das ist nicht gelöst, dieses Problem.
Das haben wir ja eigentlich vergrößert als verkleinert.
Genau. Und das ist etwas, was ich durchaus kritisch sehe und dahinter stehen, glaube ich, auch zwei Problembereiche. Wir haben nämlich einmal, wir haben in der Schweiz eine nationale Bankenaufsicht nach wie vor. Und das heißt natürlich, dass die Schweiz selber ein sehr großes Interesse daran hat, die Banken zu retten. Die Finanzministerin hat ja auch gesagt, das oberste Ziel ist, das Interesse der Schweiz zu wahren. Ja, also gehe ich auch davon aus, sie werden natürlich in Zukunft alles tun, um die UBS immer zu sichern. Das ist eigentlich quasi eine staatliche Bank, wenn man das sich vor diesem Hintergrund anschaut. Also im Sinne einer staatlichen Garantie dahinter. Und das Zweite, was ich jetzt so erschreckend finde, ist von wegen, was wir gelernt haben aus der Finanzkrise. Aus der letzten Finanzkrise haben wir ja gelernt, wir müssen dafür sorgen, dass solche großen Institute abwicklungsfähig sind. Es gibt sowas wie ein Bankentestament, so wurde das damals diskutiert. Also es gibt für eigentlich alle großen Banken Sanierungs- und Abwicklungspläne. Auch die FINMA, also auch die Schweizer Bankenaufsicht, hat so eine Strategie. Ich frage mich, warum wurde die nicht umgesetzt? Also funktioniert das nicht?
Und was ist Ihre Vermutung? Haben Sie eine Vermutung?
Ich kenne den Plan, also diese Pläne sind ja nicht öffentlich. Und also ich finde es nur sehr bedenkenswert und diskussionswürdig. Also ist es wirklich nicht möglich, eine Credit Suisse zu sanieren, und zwar isoliert zu sanieren? Hat man möglicherweise die Sanierungsschwellen? Also es gibt da so bestimmte Trigger, wo man sagt, okay, die Eigenkapitalquote ist zu niedrig, jetzt müssen wir eingreifen. Waren die vielleicht zu spät? Zu spät. Also muss man weiter nach vorne gehen. Oder ist es schlichtweg, sind das nette Papiere und es ist aber schlichtweg unmöglich? Also das ist, finde ich, eine Frage, die man jetzt in der Folge noch deutlich mehr diskutieren muss.
Ja. Ich habe gleich noch eine Abschlussfrage an Sie, aber vorher einmal unser Disclaimer. Wir machen hier Information und Unterhaltung, keine Anlageberatung. Also wenn ihr Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft, im Bankenwesen oder auch anderswo, dann tut ihr das natürlich auf eigene Rechnung und die Hosts und auch Frau Hohmülle übernehmen dafür keine Haftung. Also macht euch bitte vor Anlageentscheidungen selber schlau. So, und jetzt möchte ich von Ihnen natürlich noch zum Schluss wissen, was muss denn passieren, um Krisen, wie wir sie zuletzt erlebt haben, zu verhindern? Ist das überhaupt möglich?
Nein. Also.
Okay, vielen Dank. Warum nicht?
Weil wir nicht alles vorhersehen können. Wir wissen nicht, was in der Zukunft passiert. Man kann nicht alles ex ante regulieren. Also die Regulierung ist in den letzten Jahren extrem angewachsen. Man hat viele sinnvolle Maßnahmen ergriffen. Aber ich glaube, es ist immer noch was möglich, was passieren kann. Und ich habe vorhin ja schon gesagt, Banken sind wirtschaftlich handelnde Unternehmen, die machen Fehler. Die Regulierer machen auch Fehler. Von daher glaube ich, dass es immer wieder dazu kommen kann, dass eine Bank in die Schieflage gerät. Aber ich denke, es gibt Maßnahmen und Möglichkeiten, sozusagen das einzugrenzen. Also, dass wir jetzt nicht zu so einer weltweiten Krise kommen.
Dass man zum Beispiel die Größe von Banken beschränkt.
Ist immer wieder in der Diskussion.
Damit eben dieses zu big to fail Problem nicht mehr passiert.
Ja, dafür müssten wir aber sozusagen aus theoretischer Sicht wissen natürlich, wo ist diese Größe erreicht? also die nicht mehr zu retten oder die gerettet werden muss. Und das ist momentan nicht klar.
Gut, also das ist natürlich, ja, sind ehrliche Worte zum Schluss. Frau Hümmerle, ich danke Ihnen auf jeden Fall für das sehr interessante Gespräch und dass Sie heute mein Gast waren. Vielen Dank.
Ja, gerne. Dankeschön.
Ja, und bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich auch diese Woche natürlich wieder ganz herzlich fürs Zuhören. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und hoffentlich jetzt mehr Durchblick habt in Sachen Bankenkrise, was da eigentlich passiert ist und was die Lehren daraus sein können. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich in der kommenden Woche hier an dieser Stelle wieder. Macht's gut!
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.